Und was erwartet uns in der Predigt? Uns erwartet, ich möchte es vielleicht nennen mit einem Zitat vom C.S. Lewis: Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Und ich wünsche mir heute einfach auch, hatte ich es auf dem Herzen jetzt für die Predigt, dass wir wirklich genau hinschauen, dass Gott uns hilft, hinzuschauen und dass wir dadurch, durch das Hinschauen, einfach Erkenntnis bekommen und Offenbarung bekommen. Christus in mir. Und zwar, ich habe mich da fokussiert von Paulus auf eine Bibelstelle. Die steht in Galater 2, Vers 20. Und da heißt es: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und ich habe das auch so durchgelesen und habe mir gedacht, hey, was bedeutet denn das? Was bedeutet denn das genau? Christus in uns. Wie muss ich mir das vorstellen? Und Paulus verwendet das Bild und den Ausdruck in Christus sein sehr häufig in seinen Briefen. Also kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie funktioniert das? Wie kommt Christus in mich rein? Was macht er dort? Und wo genau ist er denn in mir? Bin ich dann noch ich, wenn Christus in mir ist? Und Paulus bezeichnet dies auch als Geheimnis. Im Kolosser 1, Vers 27 heißt es: Denen, da spricht er von den Heiligen, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich denke, es ist nicht ein Geheimnis in dem Sinne, dass es verborgen bleiben soll, sondern es ist ein Geheimnis, wie wir gelesen haben, in dem Sinne, dass es einer bestimmten Gruppe offenbar gemacht worden ist. Und beschäftigt man sich weiter mit diesen Bibelstellen? Danke, kriege ich ein Wasser. Ich brumme so Alkohol morgen, gell? Dankeschön. Und Jesus selbst sagt, ich möchte einfach ein paar Bibelstellen vorlesen: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst seid? Das steht im Korintherbrief. Und wenn wir uns mit diesen Texten auseinandersetzen, spüren wir irgendwie, dass so ein Spannungsfeld. Das ist irgendwie auch schon, wie Paulus vorher das formuliert hat, auch so was Geheimnisvolles drin. Und wenn man sich mit solchen Texten auseinandersetzt, kommt man eigentlich unweigerlich daran vorbei, sich mit dem Thema Mystik oder dem Begriff der Mystik auseinanderzusetzen. Und der Mystik, die ist sehr breitbandig verwendet und auch unterschiedlich gefüllt, aber da versteht man religionsgeschichtlich darunter ein religiöses Erleben, so eine Definition, das auf ein Wirklichkeitsganzes oder auf eine Gotteswirklichkeit hin ausgerichtet ist. Ja? Und in der christlichen Mystik geht es um ein inneres Einswerden mit Gott. Es geht darum, wie Christus oder auch Gottes Geist seine Kraft in uns Wohnung nimmt, in uns lebendig ist und dass wir zu einem Tempel werden seiner Gegenwart. Und von daher hat Mystik auch ihren Namen. Also das Wort Mystik, das kommt vom Griechischen Mystikos, geheimnisvoll, Maien, das heißt den Mund oder die Augen schließen. Das heißt, ich muss oft meinen Mund und meine Augen schließen, um nach innen schauen zu können, um still zu werden und damit offen zu werden für Gottes Kraft, die in mir lebendig werden will. Und ich denke, die christliche Mystik kann uns in diesem Fall auch eine Chance bieten, vor allem ein Verständnis für die Erfahrung, der Einswerdung mit Gott und mit Christus und mit dem Heiligen Geist. Und wenn man einfach das noch verstehen will, das ist vielleicht für manche vielleicht so ein bisschen, oh Mystik, oh, jetzt irgendwie schwierig jetzt zu greifen, oder vielleicht macht das irgendwie ein bisschen Angst und man verbindet Dunkelheit oder irgendwelche Räucherkerzchen damit. Aber hier in dem Begriff, da ist das jetzt nicht so, sondern so wie ich es gerade jetzt vorgelebt habe, gibt es sicherlich auch den anderen Bereich. Aber zum Beispiel, wenn die theologische Aussage im Raum steht, Gott liebt die Menschen, dann ist für einen Mystiker wichtig, das auch so zu empfinden. Und für ihn ist dann wichtig, dass er sagen kann, ich spüre es, ich nehme es wahr, dass Gott mich liebt. Das ist die mystische Dimension. Und theologisch ist eigentlich ein Spannungsfeld zwischen dem individuell Erfahrungshaften, das ist quasi, sage ich mal, da die Mystik, und der wissenschaftlichen Darstellung des christlichen Glaubens, was dann die Dogmatik wäre. Also das eine ist mehr so aus dem Wort und das andere ist so die Erfahrung und was erlebe ich mit Gott, was steckt da drin. Und ich denke, wir brauchen in gesunder Weise beides. Und ich habe mir gedacht, wenn man da jetzt so einsteigt, Christus in mir, ich tue das mal ein bisschen veranschaulichen. Jetzt haben wir uns gerade da mit Mystik auseinandergesetzt und habe gedacht, ich gehe doch mal einen anderen Weg. Ich komme eher aus dem technischen Bereich und habe gedacht, als Veranschaulichung bringe ich einfach mal zwei Luftballons mit. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Und zwar ist außen herum ein gelber Luftballon und innen ist ein blauer Luftballon. Und das soll symbolisch einfach dafür stehen, der gelbe Luftballon, das ist die eigene Person. Das heißt, das können wir das Ich eintragen, das ist jeder selber. Und das blaue, das soll Christus symbolisieren. Jetzt möchte ich einfach mal da was veranschaulichen. Ich pushe den einfach mal auf. Geht noch ein bisschen. Geht noch ein bisschen. Ja, erhellt. Jetzt ist die Frage, welche Beobachtung können wir hier gewinnen? Ja, der äußere Luftballon, ihr habt gesehen, ich halte jetzt nur den inneren zu, der äußere Luftballon, der wächst von sich selbst mit, wenn der innere wächst. Ja. Man muss den äußeren Luftballon nicht zuhalten. Solange der innere voll ist, bleibt auch der äußere in Form. Und je größer die beiden Luftballone werden, desto deutlicher kann man den inneren durch den äußeren erkennen. Ich denke, das ist ganz Wichtiges. Was noch mir wichtig war, du musst nicht aufgeblasen sein. Überlass das einfach Christus in dir. Ja? Und noch eine Sache, die meinen Kindern sehr gut gefallen hat. Wenn Christus in uns ist, dann gibt uns seine Kraft Vortrieb und Rückenwind. Wo es hingeht, liegt oftmals nicht in unserem Ermessen. Genau. Geht es langsamer raus. Gedacht, er düst jetzt hier los. Genau, das war einfach das zur Veranschaulichung. Christus in uns, was bewirkt er? Und da wollen wir jetzt einfach von dem Text, vom Galaterbrief weitergehen und sehen, was das bedeutet. Und ich habe mir jetzt die erste Frage gestellt, wie kommt Christus in uns rein? Und da ist ganz klar, Paulus sagt das, das neue Leben in Christus, das neue Leben beginnt mit dem Tod. Am Kreuz stirbt Jesus Christus. Paulus sagt, dass der Tod Jesu unser Tod geworden ist. Und wenn wir uns mit ihm eins machen, am Kreuz stirbt also unser altes Leben, so nennt das Paulus. Und was sind die Kennzeichen dieses alten Lebens? Ein Leben, das versucht hat, durch das Befolgen von Vorschriften gerecht zu werden. Ein Leben, das bestrebt war, gut zu sein, jedoch nie gut sein konnte. Ein Leben, das versucht hat, aus sich selbst heraus Gott zu gefallen. Und Paulus schreibt im Römerbrief, noch dramatischer, ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Römer 7, Vers 24. Am Kreuz hat Jesus unser altes Leben genommen. Er hat uns neues Leben geschenkt. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen und etwas Neues ist geworden. Jesus, er nimmt unser altes Ich mitten in den Tod, wenn wir es ihm geben. Und er schenkt uns sein neues Leben. Und an Jesus führt kein Weg vorbei zum Vater. Jesus nennt genau diesen Prozess auch des Neuwerdens im Gespräch mit Nikodemus von Neuem geboren werden. Und die Bibel sagt ganz klar aus, dass Gott in uns Wohnung nimmt, wenn wir bereit sind, unser altes Leben abzugeben, es mit ihm am Kreuz sterben zu lassen und das neue Leben, welches er uns schenkt, anzunehmen. Und was heißt das jetzt genau? Haben wir auch gedacht, was heißt denn das eigentlich, das alte Leben abgeben? Und die Bibel spricht auch davon, dass unser neuer Mensch mit einem neuen Herzen ausgestattet wird, in dem Jesus Christus regiert, haben wir vorher auch gesungen. Und die Frage ist dann immer noch, wie viel Luft ist noch in unserem persönlichen Luftballon? Die Frage ist, was bewegt dich, was bewegt mich, was bewegt uns, wenn wir das Kreuz sehen? Denken wir an das, was Jesus für uns erleiden musste und was er für uns getan hat? Aber gehen wir auch weiter und betrachten uns selbst, unser altes Leben mit ihm auch gekreuzigt. Paulus hat es gesagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich will es einfach hier auch mal veranschaulichen. Machen wir uns bewusst, dass unser neues Leben, das wir geschenkt bekommen haben, dass wir in dem wirklich aus der Kraft der Auserstehung und der Gnade von Gott leben. Ich denke, es ist total herausfordernd, aber es ist eine Wahrheit. Es ist ein Unterschied zu wissen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, vom Kopf her, oder eine Offenbarung zu haben. Oder aus einer Offenbarung heraus, die unser ganzes Sein umfasst, zu leben. Ich denke, theoretisch wissen wir, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir mit ihm und wir neues Leben haben. Aber oft, mir geht es oft auch so, kommen wir immer wieder an einen Punkt, wo wir uns ertappen, dass wir uns gut fühlen, wenn wir Dinge richtig gemacht haben für ihn, Anführungsstrichen. Oder niedergeschlagen sind, wenn wir Dinge falsch gemacht haben. Wenn wir unseren Idealen nicht gerecht geworden sind, vermuten wir, dass Gott von uns enttäuscht ist und uns nicht mag. Offensichtlich gibt es hier noch was Tieferes, gibt es noch eine tiefere Theologie, welche über das Kopfwissen hinausgeht, beziehungsweise diese ergänzt. Und ich denke, wir brauchen beides. Paulus sagt es auch so zu den Ephesern. Den Geist der Weisheit und der Offenbarung, der Gott gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. In Christus zu leben, beginnt mit einer Entscheidung. Und der erste Punkt für mich, den ich herausstellen möchte, der auch in dem Vers hier vorkommt, das ist, es gibt keine Nachfolge Christus ohne Kreuz. Und Paulus hat sich für dieses neue Leben in Christus entschieden und er ist uns darin ein Vorbild. Jetzt die Frage, was macht Christus in uns? Paulus sagt weiter, nicht mehr lebe ich, oder nicht mehr bin ich es, der lebt, Christus lebt in mir. Jetzt wird alles anders, weil wir jetzt ein neuer Mensch geworden sind und Christus in ihr lebt, können wir göttliche Souveränität, Perfektion, Heiligkeit leben. Leider nein, so ist es nicht ganz. Wir kommen immer wieder an Grenzen, wir spüren das. Wir sind nur nicht im Ziel, Jesus lebt in uns und sein Wunsch ist es, uns Schritt zu Schritt zu verwandeln, sodass immer mehr von ihm sichtbar wird, dass wir immer mehr so werden wie er. Und dabei ist wichtig, dass wir einfach uns bewusst machen und festhalten. Wir haben ein Herz bekommen, das es überhaupt erst möglich macht, diese Veränderung zu leben. Ja? Diese Veränderung auf einen neuen Weg zu gehen, auf einen neuen Weg mit Jesus zu gehen. Und es ist oft auch so, wir können oft auch versuchen, aus eigener Anstrengung heraus von ganzem Herzen das zu probieren, Jesus nachzuahmen, so zu sein wie er. Aber wir merken, irgendwie gelingt es nicht. Irgendwie kommen wir an einen Punkt, wo wir dann irgendwo frustriert sind oder wo wir aufgeben, weil wir feststellen, es geht einfach nicht, so ein christliches Leben zu führen. Und es war mir auch wichtig, der Gedanke, es ist ein Unterschied dazwischen, ein christliches Leben zu führen und Christ zu sein. Das heißt, christlich leben ist irgendwo Theorie, ist Religion. Es ist der Versuch, Gott mit eigener Anstrengung gerecht zu werden. Aber Christ sein bedeutet auch, Christus in uns sein lassen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir anfangen, auch das zu begreifen und das zu ergreifen, Christus in uns sein zu lassen, dann wird uns diese Wahrheit frei machen. Christus selber, er lebt in uns und er wird erfahrbare Realitäten in unserem Leben, wenn wir das annehmen. Paulus sagt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn es in unserem Leben nur darum geht, Regeln einzuhalten, alles richtig zu machen, dann leben wir an der eigentlichen Berufung vorbei. In erster Linie geht es Gott darum, Gemeinschaft mit uns zu haben. Darum ist Jesus gestorben und auferstanden. Wir dürfen aus Gnade leben. Und wir dürfen annehmen, was er am Kreuz für uns getan hat, was er erwirkt hat. Und ich denke, die größte Aussage, die wir mitnehmen, auch im Kreuz oder wo das Kreuz steht, dir ist vergeben. Und das möchte ich dir heute auch zusprechen. Mach dir das mal ganz bewusst. Dir ist vergeben. Es bedarf keiner menschlichen, persönlichen, wir haben es letzte Woche gehört, auch in der Predigt von Markus, Rechtfertigung mehr, sondern dir ist vergeben. Durch Jesus Christus. Und Christus lebt nun in dir, um dir Geborgenheit und Trost zu geben. Um dir Gottes Möglichkeiten groß zu machen und zu bezeugen, du darfst Erwartungen an ihn haben. Christus, er lebt in dir, um dich zu ermutigen, ihm zu vertrauen, denn er ist jederzeit, jeder Situation gewachsen. Und er lebt in dir, um dich stark zu machen, deine Umstände ihm anzuvertrauen und sie mit seiner Persönlichkeit zu konfrontieren. Christus lebt in dir, um dir zu offenbaren, dass sein Leben in dir für alles ausreichend ist. Es gibt keine Not, keine Last, kein Problem, keine Verantwortung oder irgendeine Versuchung, die zu groß oder zu mächtig für ihn ist. Für dich ja, aber für Jesus niemals. Und da möchte ich vielleicht ganz ein Zeugnis einbringen oder was ich erlebt habe in der Situation. Und das war, als ich so 22, 23 Jahre alt war, habe ich mich ganz bewusst auch für Jesus entschieden. Und am Anfang ist mir das sehr, sehr schwer gefallen, auch von Menschen das zu bekennen. Ich war früher auch im Sportverein und so und dreimal die Woche trainiert und am Wochenende waren wir oft auch unterwegs. Und als ich dann angefangen habe, auch immer öfters wieder einen regelmäßigen Gottesdienst zu gehen, haben die mich immer gefragt, was machst du? Und habe gesagt, ach, du weißt, irgendwas anderes immer mehr einfallen lassen. Ich habe es nicht bekannt. Aber innerlich gemerkt irgendwie, das möchte in mir irgendwie wachsen. Das soll herauskommen auch und gedacht auch vom Verstand her, eigentlich ist es nicht richtig, Jesus so zu verleugnen, sondern ihn zu bekennen. Ich habe gemerkt, ich habe so viel Angst, so viel Menschenfurcht, da ist so viel Dinge da. Und dann habe ich das Gott hingelegt und dann hatte er einen Plan, Gott hatte immer einen Plan. Und dann war das so, dann war ich eingeladen auf einen Sportlergottesdienst, um da Zeugnis zu geben. Ich, Menschenfurcht, Perfektion, Herz klopft, alles klar, okay, bin dahin, vorher haben wir das Interview abgesprochen, habe alles perfekt auswendig gelernt. Ich war dort, das Mikrofon wird mir entgegengehalten und ich hatte komplett den Blackout. Ging gar nichts mehr, ja. Und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach auf das, was ich noch wusste und gedacht, die ganze Zeit innerlich so gebetet, das einfach so ausgesprochen und so gesagt. Und abends, wie gesagt, bei mir war früher sehr stark Menschenfurcht, war sehr stark Perfektion da. Ich habe mich total irgendwie dann fertig gemacht, gedacht, total versagt und das war irgendwie so gar nichts. Und dann ging ich so ins Gebet und habe so mit Gott so ein Zwiegespräch gehabt und habe so gemerkt, wie er sagt, Tayo, ich hatte Freude an dir. Und das war für mich so was Starkes und so was Befreiendes, weil ich gemerkt habe, da ist keine Leistung oder irgendwas, das ich bringen muss oder meine Vorstellung, sondern da war einfach Annahme. Da war vielleicht ein Wille da, ein Versuch, irgendwas zu bringen. Hab's vielleicht irgendwie total verstolpert, egal, aber er hatte Gefallen daran, er hat Freude. Und ich glaube, so hat er das auch an uns, so hat er das an dir. Und was ist nun mit mir? Was passiert mit mir? Bin ich noch selbst, wenn Christus in mir ist? Paulus sagt, und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus schreibt, ich lebe, aber nun nicht ich. Ja, was jetzt? Natürlich lebt Paulus noch. Ja? Ein Toter schreibt keine Briefe. Was bedeutet das also, dass er nicht mehr selbst lebt? Ich denke, man kann es auch hier so auslegen, es ist im geistlichen Sinne gemeint. Denn er sagt, denn was ich jetzt im Fleisch lebe, und der Begriff Fleisch, oder manchmal sage ich auch in der Welt, das ist immer Gegensatz zu dem, zu Himmel, zu Ewigkeit, zu Herrlichkeit bei Gott. Das heißt, es geht an der Stelle einfach darum, dass wir noch immer in dieser Welt leben und noch nicht mit Jesus im Himmel. Wir kommen nicht an unserer irdischen Erfahrung vorbei. Wir machen Erfahrungen mit Krankheit, machen Erfahrungen mit Leid. Wir erleben Positives und Negatives. Aber es gibt einen Unterschied. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Vielleicht fragen wir uns selber, warum sehe ich davon so wenig in meinem eigenen Leben? Und ich glaube, diese geistliche Wahrheit wird nur zu einer gelebten Wahrheit, wenn wir es im Glauben empfangen, ergreifen und aus ihr leben. Und ich glaube, das ist das, wo wir jeden Tag neu gefragt sind. Wen geben wir Raum in unserem Herzen? Unseren Gedanken, unseren Worten, welchen Verhaltensweisen? Sind sie geprägt von dem alten Menschen oder von Jesus? Denkt nur mal an Luftballon, der in uns lebt, der uns ausfüllt, der uns Kraft gibt. Und es gab auch ein Zitat, das fand ich auch sehr stark. Es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht das, was ich im Moment fühle. Ich lese es nochmal vor. Es ist wahre Demut, das über mich zu denken, was Gottes Wort über mich sagt und nicht das, was ich im Moment fühle. Und ich denke, Markus hat das ganz gut in der letzten Predigt zu tiefer formuliert. Weil Christus in uns ist, wollen wir. Nicht, weil wir wollen oder nicht, wir wollen, damit Christus in uns ist. Ja? Weil Christus in uns ist, wollen wir. Und nicht, wir wollen oder machen oder tun, damit Christus in uns ist. Ich denke, das schenkt uns Freiheit. Jesus schenkt uns eine Sehnsucht nach Veränderung, ein Verlangen danach, so wie er zu sein. Ein heiliges Leben braucht keine Eigenmotivation, kein Druck, kein Zwang, sondern es lebt aus der Sehnsucht Jesus nach Veränderung unseres Herzens. Es ruft auch, Heiliger Geist, zeige mir, ist Christus wirklich der Herr in meinem Leben? Was ist mit mir? Um diese Frage vollends zu beantworten, fehlt mir die Kenntnis, ich kann es in dem Fall nicht. Aber ich möchte es einfach so wie Paulus machen. Ich denke, da liegt ganz viel Weisheit drin. Paulus wusste eine Lösung auf diese Antwort oder um dieser Antwort näher zu kommen. Und es war ein Gebet, welches er den Ephesern zugesprochen hat. Und das möchte ich einfach auch uns heute Morgen zusprechen. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für euch bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft, der uns, den Glaubenden, am Werk ist. Gott ist mit uns. Christus, er lebt in dir. Das Lobpreisteam darf auch nach oben kommen. Und ich denke, ich hoffe, das wurde jetzt ein bisschen lebendig gemacht in dieser Predigt. Dass Christus in uns, dass wir aus ihm heraus leben, dass er uns Kraft schenkt. Und dass es nicht nur was ist, wo ein Verstand einfach da ist und präsent ist, sondern dass er sagt, hey, aus dieser Kraft heraus möchte ich mit dir leben, die möchte ich dir geben, möchte ich dir nahe sein, auch im Alltag. Ganz egal, wo wir sind, wir hatten es vorher auch gehört in den Prophetien. Jesus erkennt uns, er kennt dich, er kennt deinen Schmerz, er weiß, was dich bewegt. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit.